Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft IRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Auf diesem Hörparcours durch die Welt der Wissenschaft, durch Schlaf, Erdbeben und Wildtierzonen führt sie heute Katharina Boxler. Sind Sie ein Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Sind Sie am Abend zu nichts mehr zu gebrauchen oder kommen Sie erst, wenn es dunkelt, zur richtigen Fahrt? Dann erfahren Sie in dieser Sendung, warum. Warum, das fragen sich auch die Geologen. Warum gelingt es uns nicht, ein drohendes Erdbeben vorauszusagen? Wir bringen die vorläufigen Antworten. Und im zweiten Teil der Sendung dann machen wir uns auf die Spuren von Meister Petz. Eine italienische Braunbärenkolonie könnte bald auch in der Schweiz heimisch werden. Doch nun zuerst zum Schlaf. Nicht zum Winterschlaf des Bären, sondern zum Schlafverhalten des Menschen. Wir alle kennen sie, diese munteren Gesellen, die einen schon am frühen Morgen fröhlich zutexten, und jene Zeitgenossen, die ganz anders erst gegen Abend in die Gänge zu kommen scheinen, dann aber zünftig. Forscherinnen und Forscher der Universitäten Liège und Basel wollten wissen, wie sich diese Nachteulen und Morgenmenschen, abgesehen vom offensichtlichen Verhalten, innen drin voneinander unterscheiden. Sie legten 31 Versuchspersonen in den Magnetresonanztomographen und suchten nach Unterschieden in deren Gehirnaktivitäten. Christian Gajochen vom Institut für Chronobiologie der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel hat zusammen mit seiner Doktorandin Christina Schmidt und weiteren Autoren jetzt die Ergebnisse in der Fachzeitschrift Science veröffentlichen können. Das Team hat die geistige Leistungsfähigkeit von Morgen- und Nachtmenschen untersucht. Jeweils 1,5 Stunden und 10,5 Stunden nach dem Aufstehen. Und siehe da, die beiden Gruppen tickten anders, erzählt Christian Gajochen.
Die Morgentypen waren am Morgen nicht besser, da gab es überhaupt keine Unterschiede. Aber am Abend haben wir frappante Unterschiede gesehen. Also die Abendtypen haben am Abend immer noch einen Riesenvorteil.
Sie haben zwei Parameter zueinander in Beziehung gesetzt, den Schlafdruck, wenn wir merken, ich werde immer müder, und dann diesen zirkadianen Rhythmus, eigentlich die innere Uhr, wann bin ich fit im Verlauf des Tages, wann bin ich weniger fit. Jetzt diese innere Uhr und der Schlafdruck, wie verhalten sich die zueinander?
Ja, also Sie sprechen diesen Schlafdruck an, der ist sehr einfach zu erklären, das ist wie eine Sanduhr, die sich langsam füllt, also wir werden, je länger wir wach sind, desto müder. Das andere ist die innere Uhr, das ist unabhängig vom Schlafwachsein, ist die da, das ist eine endogene Rhythmik, die das Timing des Schlafes vorgibt. Und es ist so, dass am Abend der Schlafdruck natürlicherweise am höchsten ist, der hat sich sehr stark akkumuliert, und um 16 Stunden wach zu bleiben, ist dieses zirkadiane Wachsignal eben sehr, sehr nötig am Abend. Sonst würden wir alle 3-4 Stunden würden wir dann einschlafen. Das gibt's auch bei Patienten, die zum Beispiel eine Störung haben in der inneren Uhr, die haben ein gestörtes Schlafwachmuster.
Jetzt dieses Zusammenspiel von innerer Uhr und Müdigkeit, also Schlafdruck, wie hat sich jetzt das unterschieden bei Morgenmenschen und Abendmenschen in Ihrer Untersuchung?
Also was wir gemacht haben, ist ja, die Leute mussten einen kognitiven Test machen, einen Reaktionszeittest in diesem Fall. Und da haben wir eben gesehen, dass Hirngebiete, die mit diesem zirkadianen Wachheitssignal in Zusammenhang gebracht werden, dass diese sehr viel stärker aufleuchteten am Abend bei den Abendtypen im Vergleich zu den Morgentypen. Interessanterweise haben wir auch gesehen, dass die Morgentypen diese Schlafschuld am Tag, also diesen Sanduhrprozess, dass der schneller abläuft. Also die Morgentypen akkumulieren mehr Schlafschuld in 10,5 Stunden als Abendtypen. Und dann gab es eben diese Beziehung, diese Korrelation, je stärker jemand die zirkadianen Wachsignale im Hirn aktivieren kann, desto besser kann er gegen den Schlafdruck ankämpfen. Und das sind die Abendtypen, die haben dann Vorteil.
Sie haben ja auch gesehen, wenn Sie den Morgenmenschen ins Gehirn geguckt haben, dass deren Thalamus am Abend stärker aktiviert war. Und das ist ja eine Region, die so nahe beim Bewusstsein ist. Hat das damit zu tun, dass die Morgenmenschen sich mehr bewusst, fast bewusst anstrengen müssen, wach zu bleiben am Abend?
Ja, das ist eine valable Hypothese. Wir wissen nicht genau, was es bedeutet. Der Thalamus war stärker aktiviert bei den Morgentypen am Abend. Sie waren auch müder. Und wir haben das auch bei Normaltypen gesehen. Wenn jemand zu wenig Schlaf hat, muss er den Thalamus mehr aktivieren, um die geistige Leistungsfähigkeit abzurufen.
Dann kann man zusammengefasst sagen, dass Morgenmenschen eigentlich weniger lange wach bleiben können als Abendmenschen.
Ja, das kann man aus unserer Studie sagen. Sie haben die Kapazität, lange wach zu bleiben, ist reduziert verglichen zu den Abendtypen. Das können die nicht.
Weiß man eigentlich, warum Menschen so unterschiedliche innere Uhren haben?
Ja, es ist immer noch ein großes Rätsel. Also die innere Uhr wurde ja bis auf die molekulare Ebene hinunter entschlüsselt. Also man kennt die Gene, die für die innere Uhr verantwortlich sind. Es ist natürlich nicht alles genetisch, aber es gibt eine sehr genaue genetische Variation, zum Beispiel in sogenannten PER3, aber auch PER2 Genen, die dafür spricht, dass es da einen genetischen Zusammenhang gibt.
Die innere Uhr, Sie sagen, es hängt zusammen mit den Genen unter anderem. Das heißt, sie ist recht stabil. Was bedeutet denn Ihre Erkenntnis jetzt ganz konkret? Also bin ich meiner inneren Uhr und dem Schlafdruck ausgeliefert oder kann ich auch als gesunder Mensch so etwas wie einen gelungenen Umgang mit diesen zwei Parametern, Faktoren finden?
Also grundsätzlich sind wir diesen zwei grundlegenden Prozessen ausgeliefert, ob wir es wollen oder nicht. Wenn wir es nicht wären, würden wir nicht mehr in der Nacht schlafen und am Tag wach sein. Wir haben ja Kunstlicht, wo wir uns das relativ einfach einteilen könnten, aber die Großzahl der Leute schläft immer noch in der Nacht. Also es ist ein Zeichen, dass die innere Uhr so stark ist und die ist wirklich stark. Klar können wir selbstständig entscheiden, ich gehe jetzt nicht ins Bett und bleibe länger auf und muss noch das erledigen und das erledigen, aber das kann dann längerfristig dann eben auch zu Schlafstörungen und Depressionen führen. Also wenn man diese zwei Prozesse nicht beachtet, diese Schlaf-Wach-Kultur nicht einhält, dann hat das sicher auch Konsequenzen später.
Sagt Christian Gajochen vom Zentrum für Chronobiologie in Basel. Die Resultate der Studie sind in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Science nachzulesen. Weitere Studien sollen folgen, so will das Team von Christian Gajochen aktuell zusammen mit jungen, depressiven Frauen herausfinden, wie deren psychisches Befinden mit ihrem Schlafrhythmus zusammenhängt. Die Vorhersage von Erdbeben ist, gelinde gesagt, ein schwieriges Unterfangen. Der Hauptgrund, alle Phänomene, die vor einem großen Beben auftreten, sind unzuverlässig. Denn nicht immer folgt den Vorzeichen ein Beben und umgekehrt gehen nicht jedem Beben solche Warnsignale voraus. Am Kongress der europäischen Geowissenschaftler in Wien diese Woche waren die Grenzen der Vorhersagbarkeit auch unter dem Eindruck des Bebens in den Abruzzen ein intensiv diskutiertes Thema. Patrick Tschudin berichtet.
Jochen Tschau ist Erdbebenexperte am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Das Thema Vorhersage beschäftigt ihn zwar schon lange, aber für sich hat er es abgehakt. Die Vorhersage geht einfach nicht. Es braucht eine andere Strategie.
Das, was wir wirklich können und wo wir Fortschritte gemacht haben, das ist, das Erdbebenrisiko zu quantifizieren, sodass man sich auf mögliche Ereignisse vorbereiten kann.
Risikoanalyse statt Vorhersage. Zur Analyse gehören zwei Teile. Erstens, wie erdbebengefährdet ist ein konkretes Gebiet? Und zweitens, was kann kaputt gehen, wenn ein Erdstoß auftritt? Die Aufmerksamkeit in Sachen Erdbeben flammt immer dann und nur kurz auf, wenn irgendwo eine Katastrophe geschieht.
Deshalb ist auch eine wichtige Entwicklung, dass man versucht, diese Risiken im globalen Maßstab zu quantifizieren, Risiken globalisieren. Wenn in Tokio was passiert, dann wird die ganze Weltwirtschaft beeinflusst. Und das machen wir mit einem Projekt, das jetzt gerade gestartet ist, nämlich das Global Earthquake Model, wo im globalen Maßstab Risiken dargestellt werden.
Das Global Earthquake Model, also die Globalisierung der Erdbebenrisiken angestoßen, hat die Wirtschaftsorganisation OECD. Aber auch großes Risikobewusstsein läuft manchmal ins Leere. Beispiel das Erdbeben kürzlich im italienischen L'Aquila.
Es war zum Beispiel weitgehend bekannt, dass L'Aquila-Region eine hochgradig gefährdete Region war. Und man hätte sich darauf vorbereiten können, muss man einfach ganz deutlich sagen.
Das zeigt auch die Grenzen der Risikovorsorge auf. Denn hätten die Menschen in L'Aquila ihre ganze Stadt abreißen sollen und neu, nämlich durchgehend erdbebensicher aufbauen sollen, Der italienische Seismologe Massimo Cocco hat sich intensiv mit der Diskussion um die Vorzeichen des Bebens von L'Aquila befasst. Vorzeichen seien gewesen mehr Radongas, das aus dem Boden austritt, und Vorbeben. Massimo Cocco hat dazu eine klare Meinung. Die Anzeichen waren nicht eindeutig.
Noi escludiamo che questi possono essere dei segnali univocamente associati all'arrivo del terremoto.
Insbesondere seien schon früher dieselben Vorzeichen aufgetreten und danach sei null und nichts passiert. Was dann aber trotzdem passiert ist, an der Bruchlinie, die zum Erdbeben führte, das hat der italienische Geophysiker Riccardo Lanari analysiert, anhand von Radarbildern, aufgenommen von Satelliten. Gegen 700 Quadratkilometer Erdboden verrutschten, am heftigsten in L'Aquila. L'Aquila, das gut 20 Zentimeter senkrecht absackte.
Si estende per circa 6-700 chilometri quadrati, principalmente verticale, con un grosso abbassamento nella zona dell'Aquila, dell'ordine anche superiore a 20 centimetri.
Diese Daten aus Italien trafen auf großes Interesse am Geowissenschaftlerkongress in Wien. Etwas abseits, aber unter demselben Dach, war die dissidente Stimme von Pier Francesco Biagi, Physikprofessor aus dem süditalienischen Bari, zu hören.
Coloro che dicono la previsione non è possibile sono in errore. La previsione è possibile, però ancora non siamo pronti.
Jene, die sagen, die Vorhersage sei unmöglich, die irrten sich, sagt Biagi. Er beobachtet seit Jahren die Stärke von gewissen sehr niederfrequenten Radiosignalen im Vorfeld von Beben. 6 Tage vor jenem Erdbeben von L'Aquila schlugen seine Instrumente aus.
Si vede che il segnale scompare, letteralmente scompare per 2 giorni, che sono il 31 marzo e il 1 aprile, cioè 6 giorni prima del terremoto.
Das führt Pier Francesco Biagi, Physikprofessor aus Bari, dazu, dass er glaubt, dass Erdbeben vorhersagbar sind. Ebenfalls mit niederfrequenten Radiosignalen arbeitet der tschechische Physiker František Němek. Němek bezieht seine Daten vom Demeter-Satelliten, der 700 Kilometer über unseren Köpfen um die Erde kreist. Auch Němek sieht in seinen Daten einen zeitlichen Zusammenhang von Radiosignalstärke und Erdbeben. Němek sieht eine Abnahme der Signalstärke kurz vor einem Hauptbeben.
It turns out that there seems to be a correlation and there is a decrease of wave intensity which is normally observed there shortly before the time of the main shock.
Wissenschaft ist ein offener Prozess und wissenschaftliche Kongresse sind Brennpunkte, wo Mehrheitsmeinungen und dissidente Ansichten aufeinandertreffen. In der Frage der Erdbebenprognose war dies vergangene Woche in Wien wieder mal sehr anschaulich zu beobachten. Wer am Ende recht hat, die Mehrheit der Prognoseskeptiker oder die Minderheit, die weiter an der Vorhersagbarkeit festhält, erst die Zukunft wird es weisen.
Unruhige Erde, beunruhigte Geologen. Patrick Tschudin hat vom Europäischen Kongress der Geowissenschaftler in Wien berichtet. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik mit Pascal Bieber.
Bei der biologischen Einteilung von Tieren in verschiedene Arten sollte man sich nicht aufs Aussehen verlassen. Das legt eine Studie im Fachmagazin Molecular Physiology nahe. Zum Beispiel beim Wurm Lubriculus variegatus. Denn DNA-Analysen haben gezeigt, dass es sich bei dieser Wurmart eigentlich um 2 Wurmarten handelt, die zwar exakt gleich aussehen, sich aber in ihrem Erbgut doppelt so stark unterscheiden wie der Mensch vom Schimpansen. Weil die meisten Tierarten nur nach ihrem Aussehen, nach ihrer Morphologie eingeteilt wurden, müsse man nun mit einer großen Menge verkannter Arten rechnen, folgern die Forscher. Welche Wurmart des Lubriculus variegatus nun den schönen Namen behalten darf und welche sich einen anderen Namen suchen muss, das ist noch nicht entschieden. Das mit dem Einteilen, mit dem Kategorisieren von Tieren, Pflanzen und unbelebten Gegenständen ist sowieso so eine Sache. Was gehört eigentlich alles in die Kategorie Lebewesen? Wie Kinder auf diese Frage reagieren, das konnte bereits der Genfer Psychologe Jean Piaget in den 1920er Jahren schön aufzeigen. Was sich bewegt, das lebt, ist das Motto der Kinder. Nun haben amerikanische Forscher im Fachmagazin Psychological Science gezeigt, auch für Studierende und sogar für Biologieprofessoren ist die Einteilung in Lebewesen und unbelebte Gegenstände gar nicht so einfach. Jedenfalls, wenn sie sehr schnell antworten müssen. In einem Experiment standen ihnen Bilder zur Auswahl. Tiere, Pflanzen, bewegliche Gegenstände wie zum Beispiel ein Lastwagen und unbewegliche Gegenstände wie zum Beispiel ein Handtuch. Nun mussten die Versuchsteilnehmer jeweils entscheiden, ob es sich bei den Bildern um ein Lebewesen handelte oder nicht. Dafür hatten sie jeweils lediglich eine halbe Sekunde Zeit. Resultat? Sowohl Studierende wie Biologieprofessoren hatten bei beweglichen Lebewesen, also bei den Tieren, und bei den unbeweglichen Gegenständen, also beispielsweise beim Handtuch, wenig Mühe. Doch bei den unbeweglichen Lebewesen, wie den Pflanzen, und bei den beweglichen Gegenständen, wie dem Lastwagen, da machten sie in der Eile häufiger Fehler und waren mit ihrer Antwort auch einige Millisekunden langsamer. Die Forscher schließen daraus, die Gleichung Bewegung gleich Leben ist tief in uns verankert und kann auch durch das Lernen der Kategorien nicht ganz überschrieben werden. Unser Kategorisierungsproblem wäre vielleicht gelöst, wenn auch Pflanzen sich mehr so verhalten würden wie Vollfox. Vollfox sind Grünalgen, die sich in kugelförmigen Kolonien zusammenschließen und sich bewegen. Die Grünalgenkolonien tanzen manchmal sogar miteinander. Das berichten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Physical Letters. Und zwar tanzen die Algenkolonien dann miteinander, wenn sie sich in der Nähe der Wasseroberfläche aufhalten. Dort wirken offenbar gewisse Kräfte, welche die Algen in Bewegung bringen. Je nach einwirkenden Kräften tanzen die Vollfox-Kolonien miteinander Walzer oder Menuett. So haben die Forscher die beiden Bewegungsarten benannt, die sie beobachtet hatten. Beim Walzer drehen sich die Algen ganz nahe beieinander im Kreis und beim Menuett bewegen sie sich rhythmisch vor und zurück. Und wenn beim Menschen Tanzen als eine Art Balzverhalten gesehen werden kann, so dient es vielleicht auch bei den Grünalgen ähnlichen Zielen. Denn auch bei den Grünalgen bringt der Tanz die Zellkolonien in engeren Kontakt und könnte so der Fortpflanzung dienen. Dem Walzer und Menuett zuschauen können Sie online auf drs2.ch.
Sie hören Wissenschaft DRS2, das Magazin, wo Neugier genügt. Er ist durchaus auch ein neugieriges Wesen und ein verfressenes dazu. Der Braunbär hat sich in der Gestalt von JJ3, einem zweijährigen Männchen, nach vielen Jahren wieder auf Schweizer Boden gewagt und dort so lange Kompostkübel durchwühlt, Bienenhäuschen geplündert und Lebensmittel geraubt, bis er im letzten Frühling in Thusis erschossen wurde. Zurzeit hält sich vermutlich keines der imposanten Tiere in der Schweiz auf, doch könnte sich dies bald ändern. Denn nur 70 Kilometer von der schweizerisch-italienischen Grenze entfernt wächst eine ansehnliche Bärenpopulation heran. Sie ist das Resultat eines Wiederansiedlungsprojekts im Trentino. Odette Frey ist für uns hingereist mit der Frage, wie dort das Miteinander bzw. Nebeneinander von Mensch und Bär funktioniert.
Der Naturpark Adamello Brenta in den Bergen von Trient ist ein Paradies für Braunbären. Weitläufige Wälder, kaum von Menschen bewohnte Hänge und viele natürliche Höhlen zeichnen das Gebiet aus. Wer mit dem Bären und seiner Lebensweise vertraut ist, wie Jerry Stefani, der für ihre Überwachung im Park zuständig ist, der findet überall Spuren von Bären und nicht nur Fußabdrücke.
Oppure un altro metodo è quello anche di eventuali resti alimentari che trovi sui frutteti, normalmente quando vedi ci sono anche dei graffi sulle piante stesse, no? Oppure anche le pietre rovesciate.
Oft findet man etwa in den Obstgärten Fressensreste, also angebissene Äpfel, und auch Kratzspuren an den Bäumen. Umgedrehte Steine deuten auch auf Bären hin. Sie essen nämlich gerne die Insekten, die unter den Steinen leben, zum Beispiel Ameisen. Den Bären selbst bekommt man nur selten zu Gesicht. Auch wir treffen heute keinen an. Die großen Tiere sind äußerst scheu. Und zwei Dutzend Schweizer Journalisten und Journalistinnen, die auf Einladung der Naturschutzorganisation Pro Natura hierher gereist sind und durch die Wälder stapfen, diese große Gruppe ist für die äußerst empfindlichen Bärenohren wohl schon von Weitem zu hören. Mindestens 24 Bären leben heute im Trentino und den benachbarten Gebieten. Das Ziel sind 40 bis 60 Bären. Mitfinanziert von der EU wurden vor gut 9 Jahren 10 wildgefangene Bären aus Slowenien ins Trentino verfrachtet. 3 Männchen und 7 Weibchen wechselten so das Land. Die zugereisten Bären fühlten sich offensichtlich wohl. Bald kamen die ersten Jungtiere zur Welt, bis heute wurden hier 35 geboren. Doch nicht alle überlebten und auch von der Gründergeneration sind die meisten Tiere heute nicht mehr am Leben oder gelten als verschollen. Der Verlust belaufe sich auf etwa 30%, sagt Claudio Groff von der Wald- und Wildtierbehörde. Das sei zwar beträchtlich, doch durchaus vergleichbar mit den Erfahrungen in anderen Gebieten.
Ja, are not few, but I think it's more or less value that we found also in other population, because there is a high natural mortality.
Vor allem bei den Jungtieren seien natürliche Todesfälle häufig. Doch hin und wieder hätten wohl auch Wilderer nachgeholfen. Beweisen könne man das zwar nicht, aber es kursierten viele Gerüchte. Für das größte Aufsehen bisher sorgten zwei Todesfälle von Bären, die aus dem Naturpark ins Ausland abwanderten. Bär Bruno wurde in Bayern zum Abschuss freigegeben und vor einem Jahr blühte JJ3 in der Schweiz das gleiche Schicksal. Beide Bären zeigten wenig Scheu und die Behörden fürchteten daher Attacken auf Menschen. Das Ansiedlungsprojekt im Trentino wurde darauf kritisiert, etwa vom früheren Basler Zootierarzt und Bärenschützer Heini Hoffmann. Die Ansiedlung sei überhastet verlaufen, die Bären aus Slowenien wären zu wenig menschenscheu, weil dort Fütterungen von freilebenden Bären üblich seien, so dass diese sich zu sehr an den Menschen gewöhnten. Im Zentrum der Kritik stand die Mutter von Bruno und JJ3, Jurka. Die Bärin zeigt kaum Angst vor Menschen und hat ihren Jungen das offensichtlich weitergegeben. Heute lebt Jurka in einem Gehege. Zurzeit seien im Trentino nur zwei Bären problematisch, sagt Claudio Groff.
We had two more young females.
Die zwei Bären, zwei Weibchen, tragen im Moment ein Senderhalsband. Ihr Aufenthaltsort ist also immer bekannt. Mit Gummigeschossen versuchen die Wildhüter, sie zu vergrämen, ihnen also beizubringen, dass sie ihre Nahrung nicht bei den Menschen holen dürfen. Die beiden Bärinnen sind noch jung. Claudio Groff ist deshalb optimistisch, dass die Vergrämung funktioniert. Man dürfe außerdem nicht vergessen, die allermeisten Bären sorgen nicht für Probleme. Zwei Problembären von insgesamt 25 Bären, das sei doch eigentlich sehr wenig. Im letzten Jahr hat die Provinz Trentino rund 60.000 Euro für Schäden bezahlt, welche die Bären angerichtet haben. Ein gerissenes Schaf wird mit 150 Euro kompensiert, ein zerstörter Bienenstock mit 250. Ziel sei es, die Schäden gering zu halten. Auf null würde man sie aber nie bringen, sagt Claudio Groff. Gewisse Schäden ließen sich nicht vermeiden. Das würden Erfahrungen aus anderen Gebieten in Europa und in den USA zeigen. Im Moment sei die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber dem Bär relativ gut und das würde bedeuten, dass die Schäden nicht allzu hoch seien. Der Bär ist äußerst erfinderisch, wenn es darum geht, an schmackhaftes Futter zu kommen. Ganz zu oberst auf seiner Liste der Lieblingsspeisen steht der Honig. Der Imker Pio Malfatti betreibt 60 Bienenhäuschen am Waldrand innerhalb des Naturparks. Die Häuschen sind eindrücklich gesichert. Teilweise stehen sie in Holzschuppen, deren Eingänge mit massiven, 3 Meter hohen Eisenstangen vergittert sind. Einige Bienenhäuschen sind mit Elektrozäunen gesichert. Die Kosten dafür trägt die Provinz. Das letzte Jahr sei für ihn das erste gewesen ohne Schäden, sagt Pio Malfatti.
Diciamo che è il primo anno l'anno scorso che non ho avuto danni, perché è una lotta continua, no?
Es sei ein ständiger Kampf gegen den Bären. Vor 2 Jahren zum Beispiel sei einer der Elektrozäune etwas zu hoch gewesen. Der Bär habe dann einfach gegraben. Er habe 30 Zentimeter tief gegraben und sich dann unter dem Zaun hindurchgequetscht. Er habe sich 2 Bienenstöcke geschnappt und sie gefressen.
È riuscito ad andare dentro sotto il filo. Ha tirato giù 2 arnie e si è mangiate.
Pio Malfatti ist nicht begeistert darüber, dass im Trentino nun wieder so viele Bären leben. Zwar gab es auch vor der Aussetzung der slowenischen Tiere einige wenige Bären in der Gegend. 2, 3 alte Bären lebten am Schluss noch in den Wäldern. Aber er, Pio Malfatti, sei nicht traurig darüber gewesen, als diese alten Bären dann schließlich tot waren. Gegen das Ansiedlungsprojekt sei er aber nicht. Er arrangiere sich mit der neuen Situation. Für die Städter, sagt Malfatti, sei es eben einfacher, für den Bären zu sein.
In città sono tutti favorevoli. Nei paesi, insomma, si sente tante lamentele.
Auf dem Land würden die Leute klagen, weil sie nicht mehr im Wald spazieren gehen könnten. Meistens gehe man nur zu zweit oder zu dritt in den Wald. Und dann rede man laut miteinander, um sich Mut zu machen. Er, wenn er alleine unterwegs sei und ein Geräusch höre, er habe dann auch immer ein wenig Angst.
C'è sempre, perché anch'io quando vado a farmi un giretto da solo per i boschi, ogni tanto si sente un rumore, qualcosa. C'è sempre un po' di paura.
Die Behörden hoffen, dass diese Ängste mit der Zeit verschwinden. Sie setzen auf Information, auf rasche Zahlung bei Schäden und darauf, dass die Menschen im Trentino den Bären vielleicht wieder als Teil ihrer Tradition entdecken. Der Bär spielt in den lokalen Legenden und auch in alten Wappen eine wichtige Rolle. Claudio Groff, Leiter des Bärenprojekts, plädiert für Geduld.
I think we will take several more years to understand if we can go on or if the acceptance will be not enough.
In einigen Jahren werde man sehen, ob die Menschen den Bären akzeptieren oder nicht. Ob im Trentino oder im Graubünden, der Bär bringt uns ein Stück Wildnis zurück.
Auf großen Tatzen Richtung Schweiz. Odette Frey berichtete über das Bärenprojekt im italienischen Trentino. Zusätzliche Infos und Bilder zu diesem Wiederansiedlungsversuch sehen Sie auf unserer Internetseite unter wissenschaft.drs2.ch. Hier finden Sie auch noch weitere Links zu Beiträgen und Nachrichten dieser Sendung. Redaktion heute, Odette Frey, Moderation Katharina Boxler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.